Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen. Die Rugby-WM hat schon angefangen und Big G ist sogar in Frankreich. Also ich meine, näher dran kommt man halt nicht.
Big Live G, wie ist Bordeaux. Es? Samstagmorgen um 6 oder 7 mit dem Zug losgefahren nach Paris von München direkt und man kommt schon an und man erstmal die absolute Hitze hat einen erschlagen. Samstagmittag um 00:30, 01:30 angekommen und man merkt, wie drückend das war. Also in Deutschland ist es auch manchmal heiß, so 35 Grad in München oder was weiß ich nicht was, aber da war es eine ganz andere Hitze. Also es hat einen wirklich gelähmt und man hat dann auch verstanden, warum die Spieler am Freitagabend um 21 Uhr aussahen, als ob sie in einem Pool von Schweiß gestanden sind. Dann sind wir in Paris. Wir haben abends das Wallabies-Georgien-Spiel geguckt im Stade de France. Vorher fand ja Irland-Rumänien statt. Das hat man so ein bisschen nebenher geguckt. Ich habe noch zu Hause Italien-Namibien geguckt, aber es hat die gesamte Stadt ist halt voll. Ne? Überall ist Antoine Dupont. Überall sind Leute. Überall in der Tram, überall in den Zügen ist halt Werbung für Rugby. An den Zugbahnhöfen sind halt 20, 30 Fotos ausgestellt von vergangenen Rugby-Weltmeisterschaften. Man merkt halt wirklich, die Leute sind hier total im Fieber und es ist mega gut.
Ja, also das ist schon ein bisschen, schätze ich mal, ein bisschen anders auch. Ja. Aber es verteilt sich in Paris, schätze ich mal, aber schon... In so einer Stadt wie Bordeaux kriegt man das schon viel mehr mit, oder? Also, dass es halt losgeht, oder hast du das Gefühl, dass auch in Paris, dass man geht es nicht aus dem Weg?
Also Rugby. Also überall, wir sind ja mit den Zügen unterwegs und an den Bahnhöfen ist es überall präsent. Also sowohl in Paris als auch in Bordeaux. Ne? Weil halt gut, viele Leute fahren natürlich auch mit dem Zug. Ne? Du steigst halt in den 10 Uhr Zug nach Bordeaux und du siehst halt, 90% der Leute sind Waliser, Kiwis, Aussies, Engländer, die zwar nicht in Bordeaux dann spielen, aber sich trotzdem wahrscheinlich das Spiel anschauen oder so, weil ja auch andere Nationen von anderen das Spiel anschauen.
Klar.
Ja, es ist mega gut, ne? Also, wenn das so mit Deutschland vergleichst, du bist auf der Arbeit noch in Deutschland oder im Freundeskreis und nicht Rugby-Freundeskreis und eigentlich kein Schwein interessiert. Und du bist aber schon, du denkst seit 2 Wochen nur über das Eröffnungsspiel nach und denkst halt über die Pool-Stages nach und denkst über die Todesgruppe nach und denkst auch nach, wie gut oder schlecht England sein wird.
Ja.
Und da ist niemand mit, außer wir, die darüber reden können oder Leute beim Rugby-Fahren.
Man merkt schon, also ich habe bemerkt auf jeden Fall so von ein paar Vätern auf dem Spielplatz oder so ein paar Leute, mit denen ich zu tun habe, die nicht unbedingt so Rugby-Fans sind, aber Sport und so, auch vielleicht damit zu tun, dass Deutschland die Rugby-WM und solches, alles das Ganze so mitfiebert und dann sind die Leute grundsätzlich irgendwie schauen hat was am Fernseher oder gucken hat was. Und ich glaube, kriegen die jetzt auch ein bisschen im Rande halt mit. Und jetzt habe ich auf jeden Fall ganz viele Leute davon überzeugt und berichten sozusagen. Und jetzt müssen es, dass es teilweise auf ProSiebenMax kommt oder RAN.de. Also ich glaube, es macht es schon zugänglich auf jeden Fall. Genau, letzten Endes. Und viele Leute haben auch gesagt, dass es halt schon cool ist, wie die Jungs da das erklären, so ein bisschen für Anfänger. Manchmal ist es ein bisschen too much natürlich für uns, aber das ist halt schon was anderes. Aber schon, wenn du so irgendwie den Einstieg finden willst, dann ist es schon cool. Auf jeden Fall, ich glaube, klar, im Büro spricht man halt mit den Leuten halt hier nicht drüber, aber schon trotzdem gibt es schon Interesse und man merkt, dass es zumindest ein bisschen am Rand mitgenommen wird.
Ja, wollen wir gleich einsteigen? Warte nochmal kurz.
Lass uns einfach direkt in den Spielen halt so ein bisschen einsteigen. Eröffnungsfieber natürlich. Ich habe neben es gesagt, dass schon Leute hier mitbekommen. Ich habe mit ein paar Freunden zu Hause geguckt. Du hast dann auch zu Hause geguckt und musstest halt ganz früh dann Samstag los. Neuseeland, Frankreich, ich meine... Ein besseres Eröffnungsspiel hätten wir uns nicht wünschen können, aber irgendwie qualitätsmäßig war es nicht auf dem Level wahrscheinlich, oder?
Es hat insgesamt nicht das gehalten, was wir uns vielleicht alle davon versprochen haben, auch wenn es super angefangen hat für Neuseeland. Aber ich insgesamt habe das Gefühl,
dass Frankreich noch gar nicht so im vierten, fünften Gang gespielt hat und gar nicht so richtig gefordert wurde. Ich habe das Gefühl, die haben immer noch, hätten immer noch stärker spielen können, wenn es notwendig gewesen wäre, was wahrscheinlich die Stärke dieses Teams dann zeigt. Und andererseits auch, naja, die Schwäche von Neuseeland vielleicht, oder nicht die Schwäche, aber nicht mehr diesen ganz großen Glanz, den das Team mal versprüht hat, der ist halt nicht mehr da. Und es ist genau das, was ich auch mal gehört hatte, schon von Dan Carter im Interview, dass das Neuseeland-Team recht schlecht in Situationen klarkommt, wo man dann hinten liegt. Was eigentlich eine Stärke von Neuseeland in den 2010er Jahren waren, dass man halt 10 Punkte, 5 Punkte gegen Australien, gegen Südafrika auswärts zurücklag und dann trotzdem noch so in letzter Minute trotzdem noch die Stärke hatte, die geistige Stärke, die mentale Stärke, das Spiel noch umzudrehen. Und das und auch die Ideen dafür und die Skills. Und das habe ich jetzt irgendwie... Ich will jetzt nicht sagen, dass ich enttäuscht bin, weil es hätte auch schlechter sein können, das Spiel. Aber ja, ich meine, wenn man halt auch 4-12 Penalties gegen sich bekommt, das sind halt dreimal so viele. Und 4 Penalties ist schon eine sehr starke Disziplin von Frankreich. Dann wird es halt schwer, so ein Spiel in Frankreich zu gewinnen. Und ich lag halt wirklich falsch. Ich habe gedacht, Neuseeland wird stärker sein. Ich dachte, Neuseeland wird nach dem verlorenen Südafrika-Spiel sehr, sehr genau auf das Spiel schauen in der Review. Und ich dachte, der Bounceback ist halt da. Aber ja, so ist es halt. Credit to France. Ne?
Ja, deine Verbindung bricht halt ein bisschen ab, aber ich verstehe halt schon, dass du halt, wie wir alle so ein bisschen vielleicht mehr von Neuseeland erwartet hatten. Was bei mir halt auf jeden Fall vorkam, war die Qualität von Frankreich, dass sie einfach sehr, sehr nervös waren. Und man hat einfach gemerkt, dass sie in der ersten Halbzeit irgendwie schon ein bisschen gelitten haben unter diese wahrscheinlich so hohe Erwartung. Genau, ich glaube, grundsätzlich kann man halt sagen, Neuseeland nicht auf dem Level, die wir erwartet hätten. Was bei mir viel mehr so in Erinnerung blieb, war, dass Frankreich einfach unter diesem Druck von dem ersten Eröffnungsspiel, vom ersten Spiel vor dem heimischen Publikum, da in der ersten Halbzeit ein bisschen gelitten hatten. Also die waren halt nervös, viele Sachen haben so irgendwie nicht gestimmt. Und ich meine, der Versuch für Neuseeland kam durch ein einfaches Abstimmungsfehler in Innenpaar. Ich meine, das kann auch sein, dass natürlich, aber eigentlich Figo und Moifana haben schon zusammengespielt, aber naja, also man hat auf jeden Fall gemerkt, dass es einfach so ein bisschen nervös wurden bis zur Halbzeit und dann der zweite Halbzeit haben die aufgedreht und Neuseeland, also ich kann mich nicht so groß erinnern, dass sie viel große, krasse Sachen gemacht haben. Und wurde halt schon sagen, dass es war eine Frage der Zeit, weil ich hatte einfach das Gefühl, Frank ist nervös bis zur Halbzeit, gehen in die Kabine, schnacken halt ein bisschen, rauchen, trinken halt einen Weißwein, Rotwein, whatever, was sie halt immer machen, so, klar. Und Gatier hat bestimmt einfach so gesagt, hey, calmez-vous, wahrscheinlich. Ich schätze mal einfach, dass es dadurch dann einfach flüssiger war in der zweiten Halbzeit. Aber so im Großen und Ganzen, mein Fazit wäre so, dem Spiel Qualität einfach nicht auf dem Level, weder von Frankreich noch Neuseeland. Ich glaube, dass Frankreich hat noch einen Gang, in dem sie hochschalten können. Bei Neuseeland ist so ganz sicher. Können wir vielleicht am Ende des Pods so ein Großfazit machen, aber genau, erstmal zu dem Spiel.
Genau. Ja, leichte Enttäuschung, auch wenn es insgesamt war es okay, aber ich glaube, wir haben uns alle mehr versprochen. Lea, die nächste leichte Enttäuschung oder eigentlich keine leichte Enttäuschung, eigentlich Samstag, das nächste Spiel war Italien-Namibia und Namibia hat eigentlich, ich meine, es war unglaublich heiß in Lyon, ich glaube, die haben um 13 Uhr gespielt, die Leute sahen richtig fertig aus, das können wir auch gleich in den nächsten Spielen nochmal drüber reden, wie die Leute ab der 60. Minute oder in der zweiten Halbzeit aussehen. Niemand hat mit den Temperaturen hier in Frankreich gerechnet, dass die halt 5 oder 10 Grad vielleicht höher sind als sonst. Ja. Beziehungsweise ein bisschen höher als sonst. Und ja, Italien-Namibia, ich hatte das Gefühl, also ich habe das gesamte Spiel nicht geguckt, aber dass die noch am Anfang ganz gut mitgehalten haben. Und ich dachte, dass es vielleicht auch noch schlimmer wird. Also so im Sinne eines Irland-Rumäniens, obwohl natürlich Italien nicht Irland ist. Aber hast du das Spiel gesehen?
Nee, leider war ich, was war das, Samstag? Nee, leider waren wir gerade unterwegs, beziehungsweise im Garten. Und hätte es natürlich Hintergrund laufen können, aber das habe ich einfach nicht geschafft. Habe sogar gar nichts davon gesehen, muss ich halt noch nachholen. Indem es so viele Spiele parallel laufen, beziehungsweise hintereinander, kam ich einfach nicht hinterher.
Genau, ja, ich denke, ich habe einfach gesehen, dass
es am Ende ein bisschen deutlicher auseinandergegangen ist, als es wahrscheinlich sonst so war.
Ja, also ich weiß nicht, bis wann ungefähr, stand 21:8 oder so, und da dachte ich auch, Namibia hält noch ganz gut mit. Auch Ballbesitz, also Territory und Possession waren ungefähr gleich auf, aber die einzelnen Skills waren halt schon besser und Penalties war auch ungefähr ausgeglichen mit 9:13. Namibia hat noch eine gelbe Karte bekommen. Ich sag mal so, die Italiener spielen halt alle in einer höheren Klasse, auch individuell in ihren Teams. Und das hat man halt gemerkt. Ne?
Ja, klar.
Genau. Und danach dann auch wahrscheinlich kein Highlight. Schon, ich habe es noch halb gesehen mit einem halben Auge. Irland-Rumänien, da stand ich schon am Stade de France.
Highlight-Spiel. Top-Spiel.
Spiel Bier 10 Euro, Pizza 20 Euro. Was?
Bier 10 Euro? Wow, das ist ein Schnäpperkind.
Açaí-Bier kostet, glaube ich, 8 Euro im Stadion und schmeckt natürlich auch so wie Açaí. Ja, um Stade de France war halt alles. Also ich meine, als Deutscher kommt man halt wiederum nach Frankreich und ist es alles immer teurer. Und Lebensmittelpreise,
man ist in Deutschland. Das sollte mir alles hier gehören, oder wie als Deutscher? Also, wir rollen halt hier wie rein. Also okay, Big G, easy, take it easy, boy.
Ja, Irland, Rumänien, ich weiß nicht, ob man davon was lernt oder was mitnimmt.
Schwierig. Ja, nee, lernen nicht. Aufgabe erfüllt, würde man sagen. So ein bisschen wie diese Vorbereitungsspiele, Häkchen da dran setzen. Keiner Verletzte, Robbie Henshaw kurz davor musste halt doch aus dem 23 raus. Precautionary Measure, Hamstring, irgendwas. Also das ist jetzt dritte Mal in Folge, dass er das Öffnungsspiel der WM verpasst hat, deswegen, wegen Verletzung. Ansonsten, genau, alle kamen halt durch. Was hat man positiv mitnehmen können, ist bis zu 80 Minuten, dass Irland doch trotzdem zocken wollten. Und diesen letzten Versuch mit dem, also schon Spieluhr in Rot, war schon beeindruckend, muss man schon sagen. Und Sachsen in Topform, also ich meine, hat schon ja gezeigt, dass er irgendwie so nach 6 Monaten Pause trotzdem auf dem Top-Level ist. Sieht fit aus. Bondiaki, Spieler des Tages eigentlich, obwohl es zu Omahni gegeben wurde. Und da würde ich mal sagen, dass so damit zu viele Fragen beantwortet, wer auf 12 startet auf jeden Fall. Also der wäre halt jetzt gesetzt, meiner Meinung nach. Und viele schöne Versuche ausgehalten, wie gesagt, 18 Minuten bei 35, 34 Grad dort in Bordeaux. Das kennst du ja auch. Und letzten Endes, genau, also wahrscheinlich zählt so ein bisschen, ist ein bisschen deutlich auseinandergegangen, wie gesagt, das, was du auch bemerkt hast, ab der 60 Minute so ein bisschen mehr. Genau, Job done, nächste Aufgabe in einer Woche Tonga. Genau, schätze ich mal, das war die Start 23 höchstwahrscheinlich und dass jetzt für nächste Woche ein bisschen mehr durchgewechselt wird, würde ich auch behaupten.
Genau. Dann zum Spiel des Abends, am Samstagabend, wo ich da war, im Stade de France, 72.000 Teilnehmer. Wir haben alle, auch die Australier, haben auf den Upset-Sieg von Georgien gehofft, der nicht eingetreten ist. Ja, was ich meine, es ist immer was anderes, als ob man im Fernsehen guckt oder im Stadion. Es waren viele, viele Neutrale da, die da an für Georgien waren. Das war bei Wales Fiji gestern Abend genauso. Man hat ganz genau gemerkt, wo die neutralen Menschen, die Franzosen, sind öfters mal für den Underdog. Eddie Jones wurde mehrmals im Screen, also auf dem Großformat gezeigt im Stadion. Alle richtig extrem gut, das gesamte Stadion. Wobei ich gar nicht weiß, wo die Connection, wo die Verbindung ist zu Eddie Jones und Frankreich. Ich weiß nicht, ob man den einfach so nicht mag. Oder ist da irgendwann mal was vorgefallen?
Nicht, dass ich wusste. Aber
ich eigentlich auch nicht. Ja, Australien. Also eigentlich ganz gut gespielt. Man hat, glaube ich, den nötigen Respekt Georgien entgegengebracht. Ich habe einige Mal das Gefühl gehabt, Will Skelton, man hat Penalties genommen, wo man hätte auch zur Ecke kicken können. Und was ne, was halt wahrscheinlich die Folge davon ist, dass man Georgien nicht unterschätzt hat und man so bei 15-8 oder 15-3 sagt, na, wir gehen jetzt doch mal für die sicheren 3 Punkte und gehen nicht jedes Mal zur Ecke. Also das da gab es schon australische Teams in der Vergangenheit, bei denen war das ganz, ganz anders. Es gab eine kurze Zeit, wo Georgien mal Chancen hatte, 2. Chancen, die sie dann selber wieder verbaut haben. Und wenn man halt gegen Australien spielt und nur wenige Chancen hat oder gegen eine Tier-1-Nation, dann muss man die halt nutzen. Aber ich denke, Ben Donaldson wurde, also Fullback für Australien, wurde in Frage gestellt, warum er spielt und nicht Callaway. Aber der Typ hat halt 25 Punkte rausgehauen, super Spiel gemacht. Ja, Georgien halt ein bisschen, weiß nicht, ich glaube, alle haben sich nach dem Wales-Spiel und nach dem Italien-Spiel mehr erwartet, oder? Auch ich. Ich habe einfach mal auf Georgien getippt, obwohl mir schon klar war, dass es schwierig wird.
Ich meine, es war klar, dass es irgendwie nicht so eindeutig auseinandergehen wird, glaube ich. Also, dass es schon ein bisschen enger wird. Ich glaube, Georgien stand sich selber so manchmal ein bisschen im Weg. Und diese erwartete Power in der Gedränge oder Rolling Balls und solches, das kam irgendwie gar nicht zustande. Und ich meine, Australien ist halt nicht weltbekannt als riesen Scrummaging-Team. Letzten Endes, und ich glaube dadurch, wir holen uns hier mal Straftritte und erzeugen dadurch den Pressure, kam einfach nicht zustande. Und da muss man sich so ein bisschen fragen, so Spielsystem, die Eckspiele plus Schluss für Georgien positionsmäßig vielleicht nicht so 100% richtig, würde ich behaupten, plus auch dann manchmal den falschen Ausfall getroffen, wie lösen wir uns hier von der Situation, dieses Kickspiel oder laufen wir zurück oder kicken wir in die Gasse oder etc. Und ich glaube, das war so, das für mich hat gefehlt, so ein bisschen dieses Feingefühl oder auf dem Level sozusagen. Und genau, wie ich gesagt habe, diesen Plattform vom Scrum oder Lineouts und solches, das kam einfach nicht. Ich glaube, dass, wie gesagt, wir können halt so ein Grobfazit vielleicht später machen, aber ich glaube, das kommt noch mehr. Von Australien war ich positiv überrascht. Letzten Endes diese Verbindung zwischen 15 und 10, dass er vielleicht mit der 15 viel mehr abdeckt, was das Kickspiel dazu angeht und Carter Gordon dann eher fokussiert auf das, er verbindet quasi dann eher das Spiel, fand ich ganz gut, muss man sagen. Ob man das gegen die Top-Top-Nationen immer noch machen kann, bin mir nicht so 100% sicher, aber das reicht auf jeden Fall für den Level. Im Sturm, Australien hat schon ziemlich stark skaten, fand ich sehr, also positiv, wie er seine Ausstrahlung und wie er mit den Leuten gesprochen hat und solches, Körpersprache und solche, das, was sie mitbekommen. Man merkt, dass sie halt sich wohlfühlen, Kinder waren nach dem Spiel auf dem Spielplatz und solches. Wahrscheinlich die Stimmung im Camp ganz gut. Und ich glaube, das hat schon Australien dadurch vielleicht im Turnier hat reinwachsen können. Und ich meine, das hat man schon mal gesagt, dass sie als 15 sehr stark sein können. Was vielleicht eher so im erweiterten Kader vielleicht so Schwierigkeiten kommt. Aber grundsätzlich war ich positiv überrascht. Ein bisschen wie bei Irland. Aufgabe erledigt, Job done. Dadurch sichern die deren Weg weiter auf jeden Fall und zeigen, dass sie für das Viertelfinale auf jeden Fall eine Power haben.
Ja, auf jeden Fall hat man gesehen, dass Australien auch fitter war. Also Eddie Jones und die toughen Sessions in Australien bei richtig heißem Wetter, wo man noch Trainingscamps abgehalten hat, die, denke ich, haben sich ausgezahlt. Man hat gesehen, dass die Georgier dann, es wird sehr viel gekickt, habe ich das Gefühl, in einigen Spielen, weil man die anderen laufen lassen will. Und man sieht halt bei dem Kick-Chase, bei vielen Mannschaften, also man sieht es ganz krass im Stadion, weil wir sitzen ja meist im zweiten und dritten Rang, ein bisschen weiter weg. Du siehst halt, wie träge alle geworden sind, wie alle nur noch hinterher trotten oder so. Ne? Also es ist noch nicht mal ein oder zwei Chaser da, sondern es sind halt auch die gesamte Defense-Line oder die zweite oder dritte Reihe, bewegen sich sehr, also so ein bisschen trotten, ne? Die gehen so ein bisschen langsam nach vorne. Das hat man halt in vielen Spielen gesehen. Das hat man insbesondere auch bei Georgien gesehen. Was ein bisschen, ich meine, das habe ich jetzt erst gesehen, Australien hat nur halb so viele Tackle-Attempts gemacht wie Georgien, aber hat genauso viel verpasst. Das heißt, Australien hat nur eine Tackle-Success-Rate von 65%, also zwei Drittel, und das ist halt nicht viel. Wenn dann halt Fidji jetzt am Wochenende kommt und man die Leute nicht richtig tackelt, ich meine, da reden wir in der Preview vielleicht nochmal drüber. Aber genau, für Georgien reicht's, vielleicht auch für Fiji oder Wales, aber was dann danach kommt, muss man sehen. Ja.
Ich meine, 35-15 ist am Ende, glaube ich, schon repräsentativ vom Spiel. Wäre enger gewesen wirklich, wenn Georgien im Sturm beziehungsweise bei deren Standards hat besser mitgehalten hätten. Kommen wir dann zum Spiel von Pool D, Saturday Night. Ja, wahrscheinlich die größte Überraschung, oder?
Ich denke, bis dato der Underdog-Sieg von England. Credit where credit is due. George Ford, einige haben ihn abgeschrieben. Er hat, wenn man das so sagen kann, super gekickt. Conversions, Penalties, nicht Conversions, Drop Goals aus dem Spiel heraus. Penalties, ja, Argentinien völlig von der Rolle. Ich weiß nicht, ich habe auf Argentinien gesetzt, plus 8 oder plus 4. Ich dachte, es wird knapp. Aber es ist genau wie wir, ich glaube, wir haben es gesagt, welches argentinische Team taucht da auf? Taucht das argentinische Team auf, was Neuseeland geschlagen hat und was die letzten Jahre ein, zwei gute Performances hingelegt hat oder was halt vollkommen von der Rolle ist, und jetzt haben wir halt gesehen, welches Team auftaucht. Ich weiß nicht.
Ja, ich meine, letzten Endes, was wollen wir groß dazu sagen? Viel haben wir über England nicht gelernt, würde ich behaupten. Einiges haben wir aber dadurch über Argentinien gelernt. Also Argentinien ist kam mit dem Druck halt gar nicht klar, war halt relativ ideenlos im Angriff, haben die gar nichts gemacht. Also was ich einfach nicht verstanden hatte, war, dass quasi Buffelli irgendwie der beste Spieler war, wenn er den Ball in der Hand hatte, hat das zumindest irgendwie ja für Unruhe gesorgt bei der englischen Verteidigung, und der war so selten am Ball. Aber was ich einfach nicht verstanden habe, was ist das Konzept? Und ich meine, es war klar, wie England spielen wird. Deshalb kann ich nicht verstehen, warum Checker irgendwie nicht in der Halbzeit nicht mehr daraus gemacht hat.
Also Argentinien hat einfach nichts, kein Flow zusammen, kein Flow hinbekommen, einfach nicht zusammengespielt. Und ist es Michael Checkers Fehler oder ist es die Mannschaft, die auf dem Platz stand?
Ich meine, die sollten es auch richten können, aber das war halt klar, wie das Spiel halt läuft. Warum ändert er dann nicht was in der Halbzeit? Also zwischen erster und zweiter Halbzeit habe ich nicht so gesehen, ah krass, okay, jetzt kommt jemand und kann ein anderes Konzept halt raus. Es war halt klar, dass England sagt, okay, wir fühlen halt das ganze Spiel jetzt im Unterzahl und werden halt die Punkte halt nehmen, weil Versuche zu legen jetzt im Unterzahl wird halt schwierig, besonders über 80 Minuten oder 73 Minuten oder whatever. Ich denke halt, dass viel mehr Hinweise, Reaktionen kommen muss. Ich habe einfach so manchmal geguckt und es war so, okay, was macht England? Die kicken halt der Punkte, kicken halt jeden Ballbesitz halt weg und machen halt Linespeed. Sonst nix. Und wenn du halt auf dem Top-Level nicht in der Lage bist, eine Antwort auf Linespeed zu geben, in irgendeiner Form, dann weiß ich nicht, vielleicht sehe ich das einfach zu vereinfacht. Aber das war, okay, Ben Earl oder keine Ahnung, wer auch immer, Itoji, blitzt aus der Linie raus und dann machen halt Argentinien Pipi in der Hose und schmeißen das Ding vorne und dann ist Ballbesitz weg. Dann kickt England irgendwie das hoch in die Luft und das war einfach dann täglich große Moment hier einfach so. Also, genau, kann ich mir nicht vorstellen, argentinische Spieler hervorheben, zu sagen, boah, die waren halt gut, wie gesagt, Buffelli kam aber so selten am Ball, aber ansonsten wusste ich halt nicht jetzt, also wie werden wir darauf reagieren, die haben jetzt schon ein Uphill-Battle, ich meine, schon eine schwierige Gruppe dann, wenn die jetzt so weiterspielen. Und England hat dadurch einfach der Weg zum Viertelfinale jetzt gesichert, mehr oder weniger.
Ja, leider schon. Mit also schön anzuschauen, wenn man kein England-Fan ist oder auch als England-Fan. Ne, alle reden von George Ford Masterclass und das war bestimmt auch brillant, aber es war halt kein schönes Spiel zum Anschauen. Und ich meine, das letzte Mal irgendwie, er bricht einen Rekord für meiste Drop Goals seit Johnny Wilkinson. Seit 2003 oder so. Ja. Ich weiß nicht, ob das eine Statistik ist, auf die man stolz sein will. Ich meine, okay.
Positive Entwicklung in Rugby, George Ford haut Drop Goals rüber. Geil.
Ja, genau. Am besten Drop Goals, wenn wir noch einen Punkt machen oder so. Also, ich weiß nicht.
Man muss halt einfach respektieren, also dass diese Fähigkeit ist unfassbar. Ich meine, er trifft einfach bei jedem, also 7 Meter Entfernung, 40 Meter Entfernung, 50 Meter Entfernung, Mitte, Goal, links, rechts, also war, man muss einfach so sagen, Chapeau, aber letzten Endes, warum, also, beziehungsweise jetzt, wenn wir halt weiter gucken, was kommt von England, also vielleicht ist es einfach, sie sagen, hey, ein gutes Pferd muss nur so hoch springen, wie es muss, weiß ich halt nicht so jetzt, was haben wir groß gelernt, irgendwie Ford spielt so 10 Mann Rugby und keine Ahnung. Aber wie gesagt, das ist halt so ein bisschen das Blöde oder Traurige, in dem, dass sie halt dadurch das geschafft haben, weil die jetzt schon einen Lauf haben, sicher. Motivation, Confidence hoch und werden dann auf jeden Fall jetzt safe aus der Gruppe kommen, sogar wahrscheinlich als Erste. Ist irgendwie so ein bisschen traurig tatsächlich. Aber ich gebe hier nicht England in Schuld, sondern die müssen, also wie bei Leicester damals in der Premiership, die haben nur das gemacht, was sie halt machen mussten. Und wollen halt gewinnen, ne? Also Punkt aus. Und Argentinien hat einfach für mich ein bisschen kapituliert und ohne Idee gehabt. Also ich verstehe es halt, er fand nicht, dass so weder die Härte noch die Konzentration war dabei. Und im Angriff einfach ideenlos.
Genau, man hat es auch gesehen in der Körpersprache, wie du schon gesagt hast, die Leute haben andauernd auf die Uhr nach oben geguckt und auch so ratlos geschaut, die Argentinier. Mhm. Also nach dem Motto, ja, was machen wir denn jetzt oder so. Ne? Also die Punktezahl wurde immer langsam, immer höher. Ist ja nicht so, dass England halt weggezogen ist mit 30 Punkten auf einmal, sondern es wurde stetig mehr. Und man hat halt gar keine Antwort darauf gefunden. Ja, wahrscheinlich eine der Enttäuschungen bisher. Rote Karte für Tom Curry, wir haben schon im WhatsApp-Chat diskutiert. Ich habe es mir jetzt ein paar Mal angeguckt. Ja, du sagst klare rote Karte.
Beziehungsweise ich möchte von dir die Überzeugung
hören, bekommen, warum es keine rote Karte ist.
Ja, genau.
Naja, es ist Head-to-Head-Contact. Mhm. Das ist klar. Und was sind die Mitigating Factors? Also ich habe es jetzt gerade vor mir laufen. Ich muss mal den Playback-Speed stelle ich nochmal auf 0,5 ein. Naja, also Dings, die 15 kommt runter, fängt den Ball, ist auf dem Boden. Ja, es ist direkt Kopf an Kopf.
Also letzten Endes ist jetzt so die Sache, dass das Timing einfach nicht stimmt. Ich will halt nicht sagen, dass wir halt sagen sollen, hey, hier sind rote Karten, top. Aber das ist einfach das Vorhängeschild-Beispiel für rote Karten, was unterbunden werden sollten. Und dieses Timing-Issue ist einfach, klar kannst du halt noch eine halbe Sekunde mehr warten und dann ein bisschen tiefer setzen und knallst ihn um. Aber für mich ist es einfach die Frage von, man muss einfach Konsequenz das jetzt bestrafen. Wir werden jetzt gleich auf andere Beispiele eingehen, wo Konsequenz fehlt. Aber das bedeutet nicht, dass die nicht rot waren. Also das ist eine rote Karte. Gibt es keinen großen Mitigation für mich. Natürlich ist es schwierig. Mitigation ist, sein Timing war halt nicht passend. Für mich ist es halt so ein blöder Rugby-Incident. Natürlich, dass sowas halt passieren kann. Aber letzten Endes, Curry hat einfach die Aufgabe, das Timing besser zu setzen, plus seine Absicht irgendwie einen klaren einzustellen. Also der steht halt komplett aufrecht und knallt mit dem Gesicht halt rein. Also er setzt halt nicht zum Tackling halt so an. Also das ist halt ein aufrechtes Ding. Und für mich einfach, das muss einfach konsequent bestraft werden, dass man halt nicht so ein Risiko macht, wie bei Owen Farrell zu sagen, naja, ich kann halt genau den Ball and Man treffen, so auf der Brust- und Schulterhöhe. Oder wenn ich höher rutsche, dann kann ich ihn den Kopf halt ab. das sind halt, wir reden von, keine Ahnung, 5 Zentimeter Unterschiede, aber das ist das Ding und ich verstehe dieses Risiko einfach nicht und das, da muss halt World Rugby jetzt nach diesem Wochenende ein bisschen Review lassen und einfach sagen, okay, das ist das Aushängeschild für rote Karten. In den anderen Spielen gab es auch so Sachen, die verdächtig waren. Die müssen wir auch vielleicht konsequent nachbestrafen. Das weiß ich nicht.
Ja, Donald, es ist eine schwierige Diskussion, weil du Player Welfare steht natürlich im Vordergrund und du willst natürlich nicht, dass von irgendwem das Gehirn zu einem Vegetable verkommt durch 20, 30 Gehirnerschütterungen. Es ist für mich eine gelbe Karte, aber wie du sagst, ich meine, der Fullback, der Argentinier, kommt aus der Luft, landet dann und es ist halt, du hast es schon gesagt, ich tendiere dazu, dass es ein unglücklicher Rugby-Incident war, den man nie komplett aus dem Spiel herausbekommen wird. Wohingegen man beim Farrell, der letzte Tackle, wovon wir gesprochen haben, da kam der auf ihn zugelaufen und Farrell hatte genügend Zeit, ganz runterzugehen oder so. Und hier ist das Timing halt viel schwieriger, ganz anders mit dem Landen vom Ball. Du kannst natürlich sagen, ja, Curry hätte auch runtergehen können, hätte vielleicht einen Meter später starten können, hätte eine Sekunde später starten können. Ist halt, wenn wir alles in Slow-Mo angucken, dann sieht halt alles immer sehr schlimm aus.
Das war beim Live-Speed, also du hast ja in der Kneipe geguckt, also das war im Fernseher zu sehen, gleich er kommt runter ans der Sekunde, wo seine Beine den Boden berühren, war Corey da in sein Gesicht. Also das war wirklich, das war zu bemerken im Live-Speed. Da hat man gesehen, zum einen, dass sie halt zusammengeknallt sind und dann, dass sie halt beide auf jeden Fall ordentlich geblutet haben. Das war direkt in dem Moment. Es ist nicht irgendwie so, das ist halt irgendwie ein bisschen runterlaufen, sondern das hat man direkt im Live gesehen. Boom, liegen die, bluten überall. Hey. Aber wir wollten das auch für später als Überraschung reintun. Lass uns einfach weniger über jetzt die rote Karte fokussieren, kurz eine Pause machen und wir kommen gleich nochmal wieder und sprechen über Sonntag. Also bis gleich bei Vorpass.
Miro Klose war nie der spektakulärste Stürmer seiner Zeit. Nicht der technisch feinste, nicht der schnellste, nicht der lauteste, aber vielleicht war er der zuverlässigste. Er war da, wenn es zählte. Auf der größten Bühne. Ohne Pose, ohne Drama, ohne Inszenierung, aber immer mit vollem Einsatz. 137 Länderspiele, 71 Länderspieltore, Weltmeister, Rekordhalter. Zahlen, beeindruckend, aber sie erklären ihn nicht. Was Miro Klose besonders macht, ist die Haltung hinter seinen Treffern. Er hat nie den Schiedsrichter getäuscht, obwohl er es gekonnt hätte, nie den Trainer öffentlich unter Druck gesetzt, obwohl er es gedurft hätte und nie das Rampenlicht genutzt, obwohl es ihm eigentlich zugestanden hätte. In einer Ära der Egos war er immer Team. In einer Ära der Posen war er Haltung. Miro Klose, ein Antistar. Und Protagonist in der neuen Ausgabe der 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Bonjour und willkommen zurück. Genau, Teil 2. Wir haben schon über die ersten Spiele gesprochen. Jetzt kommen halt die Sonntagsspiele halt am Start. Japan, Chile, Südafrika, Schottland, Wales, Fiji. Japan-Chile habe ich leider gar nicht gesehen, war halt gestern den ganzen Tag unterwegs und habe sogar irgendwie nur ein Mini-Teil oder das letzte Stück, letzte 20 Minuten von Südafrika-Schottland gesehen. Aber was können wir halt über die Spiele sagen? Japan-Chile in meiner Chile-Rank-Outsiders fürs gesamte Turnier haben sich aber...
Erstmal bei einer Weltmeisterschaft, erstmal Glückwunsch.
Relativ gut auch geschlagen sein, trotzdem, ja. Also irgendwie 30 Punkte Unterschied, ich habe viel mehr getippt auf jeden Fall. Weiß nicht, hast du ein bisschen was davon gesehen? Oder du warst
bestimmt ich habe Highlights gesehen, es gab, auch wenn wir jetzt nicht immer über die schlechten Sachen reden wollen, es gab eine ähnliche Kollision wie beim England-Spiel, über was wir gerade gesprochen haben. Ich glaube, da gab es nur eine gelbe Karte und keine rote. Da, wie du sagst, da muss die World Rugby dann fragen, okay, wenn die, sagen wir mal, Ben Curry, einer der beiden Curry-Brüder, ist die rote Karte, dann muss das in diesem Chile-Spiel eigentlich auch eine rote Karte sein. Wie gesagt, Chile 12 Punkte erzielt, ich glaube, ich meine, als 22. in der Welt, Japan 14. in der Welt, auch wenn die Rankings, kann man immer drüber diskutieren, was die ausmachen, aber hier hat es schon ganz gut gepasst und die haben sich super verkauft. Ich denke, Japan hat viel mehr, war viel mehr öfters in Chiles Hälfte. Ich weiß nicht, ob Japan überhaupt von dem Spiel so viel lernen kann, ob das für die irgendwas gebracht hat. Das wird man in den nächsten Spielen sehen. Drei gelbe Karten, also Disziplin, auch ein bisschen so lala. Es war auch wieder heiß, 13 Uhr in Toulouse. Ja. Muss man mal gucken. Ich glaube, wie wir gesagt haben, Chile mit Rumänien und Portugal. Ja, man hofft, mal sehen, ob das in den nächsten Jahren in Chile, ob das jetzt einen Boom auslösen wird. Ob mehr chilenische Spieler in Europa spielen werden oder sonst wo. Ja, ob Super Rugby Amerika weitergeht. Das sind so alles Fragen. 21-7 zur Halbzeit, ja, hat sich gut verkauft, wie Namibia, ne? Also ich wie in Namibia. Also ja, ich glaube, Namibia und Chile ganz okay bisher, Rumänien, ja, gut, ja. Hat es auch schwer geht, noch schwerer gegen Irland, aber.
Ja, also ja. Rumänien zeichnet sich schon raus als sehr schwach, würde ich mal sagen. Mhm. Genau, also das war vielleicht vorher. Ich weiß nicht, ob wir es so deutlich erwartet hatten, aber irgendwie zusammen mit der Temperaturen plus das Turbulenz, was sie jetzt haben in den letzten Monaten, aber grundsätzlich Rumänien schneidet sich am schlechtesten ab diese Woche natürlich gegen die Weltrang Nummer 1. Ist ja klar. Südafrika, Schottland. Was wollen wir hierzu sagen? Was können wir hierzu sagen? Ich war unterwegs und habe eine Freundin gefragt, ey, kannst du mir den Stand hat schicken, sagen. Es war 6-3, irgendwie zur Halbzeit, glaube ich, oder so in dem Dreh. Beste Spiel aller Zeiten war es halt nicht.
Ja, darüber ging die Meinung ein bisschen auseinander. Also ich habe es live gesehen, ich war in der Wohnung, war aber manchmal ein bisschen abgelenkt, aber ich war halt abgelenkt, weil ich schon gemerkt habe, oh, das Spiel, also Schottland hat sich gut verkauft, denke ich. Finn Russell war ganz okay. Ich meine, der erste Versuch ist erst in der zweiten Halbzeit gefallen. Beide Versuche hintereinander. Innerhalb von 3-4 Minuten für Südafrika. Ja, ich glaube, einige Schottland-Spieler außerhalb von Finn Russell hatten nicht den besten Tag. Das hat man gemerkt. Man versucht, Schottland ein bisschen hinten einzuschnüren. Ja, mit tiefen Kicks, 18-3. Ich glaube, man ist ein bisschen enttäuscht von Schottland. Hätte vielleicht ein bisschen mehr bringen können.
Ja, schwierig. Wir haben das mal gesagt im Previews von den ganzen Gruppen und solches, dass Schottland muss auf jeden Fall einen Sturm hat. Gleichstand hat irgendwie erzeugen, beziehungsweise irgendwie auf ein Level kommen mit Südafrika. Das ist aber nicht auf 80 Minuten zu schaffen. Und ich habe einfach so gesehen, und das habe ich ein bisschen prognostiziert, dass wenn es darum geht, wer von der Bank kommt, was von der Bank kommt, wie die Unterstützung hat, ist, dass es halt auf der schottischen Seite nicht so impactful ist. Natürlich gibt es halt schwer zu vergleichen mit Impact von Südafrika. Aber dass das schon nachgelassen hatte, weil man die Betonung auf diesen anderen Spieler gelegt hatten, die einfach nicht, sag ich mal, Game Changers sind. Das mussten die auch nicht unbedingt sein, aber die mussten auch auf jeden Fall den Power oben auf dem gleichen Level hatten, damit quasi die ein, zwei Game Changers, die noch von der Bank kommen, wirklich einen Impact machen können. Redpath war ganz gut in der Hintermannschaft. Aber für mich einfach der Sturm-Battle ging dadurch verloren. Und ich glaube, genau, also ich weiß nicht, ob wir so groß von Fazit zu Südafrika sagen können, weil es ist immer noch so ein bisschen so, ja, wie sagt man, so ein bisschen ein Wechsel, wie die Spielsystem halt ist. Also diesen, wir wollen halt Ballbesitz, Kick weg irgendwie in die Luft und dann irgendwie so Kick and Chase halt machen, beziehungsweise dann, wir wollen das Spiel ein bisschen eröffnen. Das ist halt immer noch so ein bisschen so ein Mix, so der Melange, würde man sagen, in Frankreich. Aber für mich ist einfach die Stärke von Südafrika diese Verteidigung und dieses blitzschnelle Line-Defense, der sozusagen bis ganz außen geht und bietet quasi letzten Endes diesen Platz außen. Was aber Schottland, obwohl ich vorher gedacht hätte, Schottland ist die Mannschaft, die das vielleicht ausnutzen kann, das haben die nicht hart geschafft, ne? Und Schottland hatte echt Schwierigkeiten, in die Breite zu kommen und dann auch zum Beispiel ein, zwei Mal waren Van der Merwe am Ball und er bricht irgendwie so das eine Außentackling hat so durch, aber irgendjemand schafft ihn halt noch gerade so. Und da war irgendwie nicht genug Platz, damit man sagt, okay, wenn wir das nach außen schaffen, dann muss er einfach nur durchsprinten. Und das ist einfach, es wird einfach extrem schwierig, diese Verteidigung von Südafrika gezielt auseinanderzunehmen. Da muss echt was kommen. Da bin ich halt mal gespannt, wer das hat so schafft. Aber momentan ist einfach die Stärke von Südafrika Sturm, Defense. Und im Angriff ist immer noch so ein bisschen so noch nicht so eine Identität da, würde ich halt sagen. Ja, da bin ich mal gespannt, wie es in den nächsten Spielen geht. Aber wenn ihr hier durch Südafrika, das zeichnet sich dann raus, auch schon mit Favorit natürlich letzten Endes. Und also, weil ich mich sichert den Weg im Viertelfinale zumindest auf jeden Fall dadurch.
Ja, für Schottland ist es schade. Fünfter in der Welt, gegen den Zweiten in der Welt gespielt. Wie du sagst, man ist mit dem Druck der Blitzverteidigung nicht ganz so gut klargekommen. Man hat 3 Lineouts verloren, wovon 2, glaube ich, gestohlen wurden. Also man hatte 17 Lineouts, du verlierst 3. Die waren, glaube ich, auch alle in wichtiger Position. Dann wird es halt, wir kommen halt dazu, Weltmeisterschaften, K.O.-Spiele mehr oder weniger, obwohl das noch keine K.O.-Spiele sind, aber eigentlich schon fast. Das sind halt die Spiele der kleinen Margen. Und wenn du halt 3 wichtige Lineouts verlierst, dann sieht es halt schlecht aus. Es gab noch eine andere Head-on-Head-Collision, wo Gregor Townsend auch gesagt hat, oh, bisschen komisch, dass da keiner drauf guckt. Ich glaube, da gab es gar nichts für.
Das war sehr krass, das hast du mitgeschickt. Das ist schon extrem, ja, dass da nicht mehr daraus gemacht worden ist.
Also da verstehe ich halt auch, ich meine, Referee ist ein unglaublich harter Job und man kann aber natürlich trotzdem wertschätzend Kritik äußern. Ja, und es geht halt immer um die Konsistenz. Und dass ein Referee halt das nicht sieht, das ist noch okay. Aber wofür ist denn der TMO wiederum da? Also manchmal schaltet sich der TMO ein und sagt so, naja, vor 10 Spielszenen hat irgendwer mal so mit einem halben Finger ein Knock-on vom Ball gemacht. Und das wird dann wieder alles zurückgepfiffen. Und dann siehst du aber halt, wie halt, ich glaube, Jack Dempsey in Jesse Creel oder so, ja. Beziehungsweise umgekehrt, sieht man halt einen richtig krassen Clash. Und ich glaube, das war auch nichts mit dem Ball aus der Luft gefangen. Ich glaube, es war nur ein Pass oder so. Wo Gregor Townsend sagt, ja, was ist mit der Consistency? Aber gut, ich meine, das ist, du erzielst nur 3 Punkte gegen Südafrika. Und Südafrika, du hast wahrscheinlich bis zur Halbzeit hatte man noch gedacht, ah ja, hier, Schottland hat eine Chance und so. Und dann wurde halt zugedreht. Ja, dann hat man halt innerhalb von 10, 20 Minuten das Fass mehr oder weniger zugemacht. Und dann weißt du halt auch, wenn Dings schon mit 10, 15 Punkten vorne liegt oder 10, 12 Punkten, in so einem Spiel, in so einer Kondition, in solchen Bedingungen, wird schwierig. Sehr schwierig.
Ja, klar. Viel mehr können wir halt nicht drüber sagen. Ich meine, ich fand auch sehr stark, zum Beispiel Kulisi, also wenn wir so Leute hervorheben, auf jeden Fall stark. Jemand, der hat sehr, sehr lange verletzt war, hat letzten Endes, ne? Also ein sehr starkes Spiel. Der Lende ist einfach super safe auf 12. Und ich meine, hat diesen Laufgefahr von Kobe ist einfach ja, sehr, sehr stark. Bin mir halt nicht so sicher mit Creel auf 13. Ja, und Lebok Willemser als Partner für 10 und 15. Glaube, vielleicht ist einfach trotzdem, ich würde behaupten, LaRue vielleicht besser gesetzt, aber die werden halt erstmal austauschen sozusagen und sich eher so schonen für das Spiel, das dritte Spiel dann für Irland dann sozusagen und genau. Schottland dadurch jetzt richtiges Uphill Battle, würde man halt sagen, um aus der Gruppe jetzt rauszukommen. Ja, werden wir mal vielleicht irgendwann später dazu mehr sagen. Und das Spiel des Wochenendes dann einfach mal Fiji-Wales, oder?
Ich bin gestern in den Zug nach Bordeaux gestiegen und vorher war nicht klar, also ich habe dann noch Tickets über einen Kollegen bekommen, über einen Neuseeländer, der hier ist. Ich hätte auch noch Tickets für Schottland-Südafrika auf Umwegen bekommen können, habe mich dann aber dazu entschieden, nach Bordeaux zu fahren, obwohl ich dachte mir, oh, das größere Spiel ist eigentlich Südafrika-Schottland. Aber bin mega froh, dass ich hier war. Es war eine unglaubliche Atmosphäre im Stadion. Es haben wirklich alle Leute waren auf der Seite von Fidji. Alle Leute, also alle neutralen Leute, alle Nicht-Waliser waren auf der Seite von Fidji und das hat man im Stadion ganz krass gemerkt.
Ja, ja, man, zum Spiel. Ja, man hat auf jeden Fall also das Stadion etwas mehr gut mitnehmen können. Und ich glaube einfach, dass die Franzosen natürlich, die hat da auch mit dem Stadion geworden, eher so für Fidji quasi waren und angefeuert haben. Ich glaube, wenn man halt einfach das so vergleicht, das Ding, was halt hier halt rausstecht, ist einfach, dass das Spiel eng war, beziehungsweise zum Ende hin eng war, letzten Endes. Und dass dadurch sind die Fans halt noch, die Begeisterung halt bleibt halt hoch, sozusagen auf die 80 Minuten. Und das hatten wir bei wenigen der anderen, beziehungsweise kaum der anderen Spiele letzten Endes, dass es noch so auf Messerschneide war. Ich glaube, letzten Endes, wir könnten es halt tausendmal Revue passieren lassen, diese letzten 8 Schuhen. Man muss einfach so sagen, Hut ab, dass Fidji die wussten hat, wir haben nur diese eine Chance und haben das bis kurz vor der Mahllinie geschafft. Gerade für mich einfach natürlich super schwierigen Ball zu fangen. Normalerweise hätte ich trotzdem ein Haus drauf gesetzt, dass er ihn fängt. Aber der Pass war total unnötig und das hat man live gesehen, das hat man so in der Review gesehen. Der Pass war einfach so, ich muss halt so ein krasses Ding jetzt halt machen. Und das war halt irgendwie unnötig. Also ich glaube, von allen Optionen, die man hätte wählen können, den Pop-Pass, den Pass zu den Zweitspieler, selber gehen, irgendwie Chip-Kick machen, also alle Optionen wäre besser als diesen Pass gewesen. Und letzten Endes die Ausführung nicht gut genug dafür, setze Radrata unter Druck. Ich hätte aber trotzdem einfach wirklich ein Haus drauf gesetzt, dass er das Fett fängt. Auch mit dem Pass und auch wie es hüpft und so alles. Ich hatte irgendwie so im Grunde genommen, also grundsätzlich, irgendwie das Gefühl, dass Radrada nicht auf dem Level war bei dem Spiel. Also grundsätzlich. Von vornherein war ich, der hat schon gute Sachen gemacht, aber irgendwie, ja, die Verteidigung war grauenhaft von Fidji, also besonders auf innen. Also da ist Nick Tompkins und George Norris sahen aus wie Weltklasse, was ja, also sorry, nicht sind. Und das waren die Lücken, die bei Radradra Office aufgemacht wurden.
Ja.
Das kann ich mir halt nicht erklären. Also und im Angriff hat er natürlich so seine Sachen halt gemacht, aber das reicht halt nicht aus. Und dann war halt irgendwie umgestellt und auf der Ecke und ging halt so ein bisschen runter. Also es war für mich irgendwie. Man muss einfach, wie gesagt, Chapeau sagen, dass sie so weit kamen, dass es so eng war und wirklich kurz vor Marfet sind. Aber es war dann einfach so diesen letzten 5% einfach da, wo man gesagt hat, hey, oder zum Beispiel, also jetzt ein Punkt war für mich, natürlich haben wir alle drüber gesprochen oder wurde halt viel behauptet von Fidji und jetzt mit der Verlust der Zähne zu sagen, was für einen Einfluss das haben wird. Aber letzten Endes kannst du halt irgendjemand auf 10 stellen, normalerweise da, und er kann halt die Bälle verteilen, aber irgendwie die Abstimmung zwischen 10, 12, 13 hat weder im Angriff noch Verteidigung, war halt nicht reibungslos, und man muss einfach bei Fidji das schaffen, die besten Spieler in Szene zu setzen, und das haben die einfach nicht oft genug gesetzt, und Wales, also lass uns einfach mal ehrlich sein, Wales war there for the taking, also Wales kann halt so froh sein und so glücklich sein, dass sie überhaupt gerade über das Ziellinie gekrabbelt sind, weil die, das war, also that was their game.
Ja, also genau wie du sagst, es war unglaublich schön anzusehen, die direkten Läufe von Fidji gegen Wales auf einfach geradeaus auf die Defensive Line. Die Waliser, credit where credit's due. Man hat das, also ich denke, ich will nicht sagen verdient gewonnen, aber wegen, naja, eigentlich nicht verdient gewonnen. Vielleicht hat Fidji nicht verdient gewonnen, weil sie halt einfach, wie du sagst, die 10, 12, 13 Kombo zu einfach gedacht haben und man, Wales war halt zu gut beim Verteidigen auch die ganze Zeit. Oder Fidji hat es ihnen zu einfach gemacht. Ne? Es war natürlich extrem physisch. Also die Läufer, also ich will nicht den 12-13-Channel verteidigen, wenn da Radradra und Naya Selavour, Naya Kalevour, weißt du, wenn ich meine, ne? Wenn die halt meinen Channel runterlaufen. Aber dazu kommen auch noch die Referee-Entscheidungen. Da müssen wir vielleicht auch nochmal kurz drüber reden. Ich hätte nicht gedacht, dass Fiji überhaupt zurückkommt. Ich glaube, der Score zwischen dem Lewis Rezemet-Versuch war in der 48. Minute und dann nochmal Elliot D. Da lagen sie dann ja schon 32-14 vorne und da dachte ich, das wird nie was. Das wird auf gar keinen Fall was werden. Und dann kam Fiji aber nochmal zurück. Aber ich denke halt auch, also so sehr wir Wales jetzt immer schlecht reden, verteidigt, du musst erstmal gegen Fiji verteidigen so die ganze Zeit, ne? Auch ja. wenn die Abstimmung jetzt nicht gut gepasst hat, aber wenn halt die 12-13 andauernd auf dich laufen die ganze Zeit, ja. Puh. Aber ein paar Mal den Ball verloren, im Kontakt, das hat ein bisschen an Neuseeland erinnert, so, dass man irgendwie dann schon im Kopf weiter ist und dann nicht mehr den Ball richtig hält und dann getackelt wird und dann fliegt der Ball raus. Aber es gab noch eine Szene, wo du gesagt hast, eigentlich Penalty Try und das hätte vielleicht das ganze Spiel auf den Kopf gestellt. Das war das erste Mal, wo der Stürmer mal eine Pick and Go gemacht und dann weil du hast es besser gesehen als ich. Kannst du es mal beschreiben?
Naja, letzten Endes ist es für mich, es wurde halt auch angeschaut. Das ist jetzt so das Ding. Und ich meine, da war es Jack Morgan. Ich weiß nicht, wer halt so angesetzt hatte. Und dann kam Rollins halt noch dazu. Also es war, und ich habe es auch zu meiner Freundin erklärt, warum das ein Penalty Try geben wird. Und dann kam es halt nicht. weil wenn dieses Tacklings nicht da gewesen wären, dann hätte er den Ball nicht im Fallen nach vorne gelassen. Und er hat es fast abgelegt. Also man muss halt mal sehen, dass der Stürmer da den Ball so rechts und in seinen rechten und linken Hand hatte. Dann rutscht so ein bisschen raus, dann behält er das irgendwie noch. Aber beim Ablegen rutscht es von seiner rechten aus linker Hand so ein bisschen ab. Und dann verliert er gerade die Kontrolle. Aber das Tackling, die halt angesetzt war, weil du hast gesehen, der Einspieler bückt sich, nimmt seinen Arm rein und versucht halt den Schulter, den Hit nur zu machen, also nur den Hit machen. Hm. Und dann Rollins knallt einfach von der Seite komplett halt rein, mit auch so um ein mächtiges Hit zu machen, um den Ball zu dislodgen, also aus den Arm rauszuknallen sozusagen. Und das ist halt nicht erlaubt. Also du kannst halt nicht einfach so zum Beispiel wie, keine Ahnung, dich wie eine Rakete launchen auf den Ball hat. Das geht einfach nicht. Also oder du kannst halt nicht auf den Ball einfach so dein gesamte Wut halt rauslassen, um den Ball so aus den Arm zu kriegen. Du musst trotzdem so irgendwo ein Tackling halt ansetzen. Und das hat bei mir, also das habe ich einfach nicht gesehen. Und ich würde halt nicht so doll rumreiten, wenn ich nicht gedacht hätte, wow, wir haben die Szene von Gareth Davies hat angeschaut, weil er auf dem Boden lag und es hat nicht irgendwie oben Last Row im Stadion Sniper ihn erschossen hat, ging halt runter für eine Head Injury, aber warum, also schlechtes Tackling, Seatbelt Tackle, aber er lag da unten und ich will halt nicht behaupten, dass er sich nicht verletzt hat, aber das hat einfach nicht so gepasst. Also so viel Drama.
Es war halt wirklich, also es war wirklich ein Seatbelt Tackle, wo ich dachte, ja, okay, das ist jetzt Foulplay, Penalty, aber da haben wir jetzt schon schlimmere Sachen gesehen.
Und das wird halt so wirklich angeschaut und es war nur angeschaut und so in die Tiefe, weil er hat dann lag und hat gesagt, boah, ich bin fast gestorben hier, verstehe. Aber was wollen wir halt dann sagen? Also, um dass es halt wirklich betreut wird, muss man halt da runtergehen oder bluten oder keine Ahnung was. Und das ist halt das Ding bei Fiji dann, dass es halt anderen Sachen und das, was du halt vorhin gepostet hattest mit Radrada, Zusammenstoß mit Liam Williams auf Kopf an Kopf. Also, liegt das daran, dass Radrada einfach weitermacht, dass es halt nicht untersucht wird oder was wollen wir halt fordern? Und für mich dieses Straf, hätte es einen Strafversuch geben müssen, weil der Impact von den Spielern, also meines Erachtens illegal war, plus direkt dazu geführt hat, dass er so wirklich millimetermäßig den Ballbesitz verliert. Wenn dieses Tacklings normal angesetzt sind und nicht so mit dem, ich schmeiß mich halt so rein, dann glaube ich nicht, dass der Ball da fallen lässt.
Ja, Ich glaube, das ist eine Szene, die gar nicht so viele Leute auf dem Schirm dann hatten. Dazu kommt halt auch noch, dass man irgendwie Wales verteidigt auf der 5-Meter-Linie und bekommt 5, 4, 5, 6 Penalties gegen sich. Und du denkst halt, andere Refs geben schon beim zweiten Drittel Penalty eine gelbe Karte. Na, und es passiert nichts. Und dann auf der anderen Seite, wegen Clinical Impact, bekommt der Fiji-Player eine gelbe und dann wiederum kurz danach bekommt der Waliser irgendwo mitten in der Hälfte des Spiels oder so auf der 50, irgendwo zwischen der 50 und der 22, ich glaube der eingewechselte Prop oder so, bekommt nochmal eine gelbe und wo du denkst, hä? Da passen die Verhältnisse doch überhaupt gar nicht. Also das war, ich glaube, das wird man als Beispiel nehmen, so, oh ja, wenn Refs ein schlechtes Gewissen haben und dann irgendwie der Making up for it. Das ist, glaube ich, ein super Beispiel dafür.
Disziplin.
Wo man sagt, ah, der Fiji-Typ kriegt gelb und okay, jetzt eigentlich hätte ich den Valisa schon vor 10 Minuten gelb geben sollen, habe aber den Fiji-Typen gelb gegeben, jetzt muss ich es irgendwie da 50-50 Ausgleich machen hier. Also
Disziplin war hier mit Straftritten 17 zu 9, also wenn das halt nicht so ein Faktor halt ist, Yellow Cards 1 zu 1. Ich habe sogar jetzt im Nachgang, also ich habe dann so ein paar Studio-Analysen von irischen Fernseher gesehen, wo Rob Carney und Andrew Trimble halt da waren. Die haben auch gesagt, ey, sorry, das ist halt gar nicht eindeutig beziehungsweise fair. Und im Studio war auch Alwyn Jones und der hat auch gesagt hat, hey, da haben wir echt Glück gehabt als Wales. Mhm. Ich meine, allein schon da war halt schon ein Faktor zu sagen, come on, also das ist, und der hat auch, also Armin Jones hat auch gesagt, er hat einfach gesagt, hey, nach dem vierten Mal eine Abmahnung zu geben und einfach so nicht so ein Team, also nicht so ein Team-Abmahnung, sondern ey, sorry, ey, pass mal auf Disziplin hier gerade. Ey, das ist Disziplin 5 Meter vor Mahllinie und das sind halt 3 Dinge hintereinander, die alle gleich sind. Also beim vierten Mal abmahnen, also spätestens beim dritten abmahnen und das vierte, also sogar das vielleicht die dritte gelbe Karte, und das hat einfach keinen Sinn gemacht. Und wie du auch sagst, diesen Ausgleich, das ist nicht der Fluss des Spiels gewesen. Und wir können auch zurückkommen zu diesem Thema mit dem Strafversuch, der halt nicht gegeben wurde. Das ändert halt das Flow des Spiels halt letzten Endes.
Ich meine, genau.
Das ist nicht so, ich gleiche das irgendwann aus, indem ich eine gelbe Karte gebe. Das ist halt nicht dasselbe. Man hat einfach gesehen, dass dann 14 gegen 14 Fiji echt mehr und mehr zurück ins Spiel kam. Wenn das vielleicht früher gewesen wäre, hätte Fahrerkette.
Ich will Matthew Carty auch ein bisschen in Schutz nehmen, weil sonst hat er den Flow des Spiels. Also wenn man sagt, man gibt eigentlich Penalties, man achtet darauf, dass die Verteidiger nicht irgendwie, ne, offside sind und oder man belohnt immer die angreifende Mannschaft mit dem Ball. Da hatte ich das Gefühl, dass er ansonsten hat es zum Flow des Games beigetragen, beziehungsweise nicht zum Flow des Games. Die Mannschaft mit Ballbesitz hat er schon belohnt, weil ich habe es auch schlimmer erlebt. Er war halt auch der Ref vom Springboks All Blacks Spiel in Twickenham, wo ich war, und das war halt eine mittelschwere Katastrophe. Also ich meine, es war nicht ganz so schlimm, aber halt wenn du halt in 3, 4 wirklich wichtigen Sachen was nicht richtig hinbekommst, naja, schade ist, wäre das, obwohl Fiji ja höher ist als Wales in den Rankings, glaube ich gerade, oder? Trotzdem wäre es ein Upset.
Letzten Endes, was haben wir jetzt daraus gelernt? Ich muss ein bisschen nach vorne schauen. Wieder, würde ich mal sagen, Wales sichert sich vielleicht Viertelfinale einen Spot. Fiji muss jetzt kämpfen. Es geht wirklich um die T-Wars gegen Australien. Sonst ist da Ende im Gelände letzten Endes. Was haben wir aber über Wales gelernt? Meiner Meinung nach nicht viel im Angriff, also nicht so viel zeigen lassen, also weil die nicht viel zeigen müssten. Verteidigung war echt schlecht von Fiji. Aber Defense, hast du ja gesagt, genau, super Will Rollins mit irgendwie 27 Tackles in einem Spiel. Das, also muss man schon sagen, dass das halt schon eine Leistung ist. Genau, und einfach so grundsätzlich, ja, das Gesetzesspiel mit viel Kicken, ein bisschen ähnlich zu England. Also wir haben wenig gesehen, aber trotzdem haben die es über die Ziellinie geschafft und sind mit einem halben Fuß da im Viertelfinale.
Fit sind sie, das kann man Warren Gatland nicht vorwerfen. Also einige Basics, die man machen muss. diese Basic haben sie sehr gut, ne, oft Breakdown attackiert. Ich glaube, das hat dann auch bei Fiji dazu beigetragen, dass die ein bisschen, wie sagt man, gerattelt waren. Sorry, hier geht auch noch immer die putzende Person, die Putzkraft ein und aus in meinem Airbnb. Ja, es ist nicht unwahrscheinlich, dass Wales auf England trifft, ne?
Nicht unwahrscheinlich, weil abhängig wie der dazu kommt. Also ich schätze mal, dass England eher jetzt Favoriten für deren Gruppe ist und erste wird. Und es ist halt mal einfach zu sehen. Vielleicht machst du dein Mikro auf Mute. Es ist halt vielleicht abzusehen, abhängig wie jetzt im Australien-Fiji-Spiel halt ausgeht. Letzten Endes, wenn dann da die Gruppe gewinnt. England, glaube ich mal, jetzt tendenziell eher so, ja, mit einem Handfuß als erste Position. Wales wissen wir halt noch nicht, aber vielleicht auch so Tendenz, wird sich dann irgendwie entscheiden, wenn sie beiden aufeinandertreffen letzten Endes.
Genau, so, dann treffen wir uns nochmal zum Ende der Woche wahrscheinlich, ja? Ich werde in Toulouse sein am Freitag, aber nicht das Spiel schauen.
Donnerstag und Freitag sind schon Spiele, also wird schwierig mit Previews dann, oder?
Ja, dafür machen wir keine Previews, aber für die Freitag-Samstag-Spiele, für die Samstag-Sonntag-Spiele vielleicht.
Okay.
Also, Onkel Georg ist Freitagabend wahrscheinlich in Toulouse, Samstag in Nizza und Sonntag in Saint-Étienne oder Lyon.
Jet-Set-Leben.
Bam, irgendwann muss es machen. Aber dafür sind jetzt halt bis Donnerstag kein Spiel und das auch nur Frankreich, Uruguay und dann All Blacks, Namibia. Weiß nicht, da braucht man keine große Preview machen.
Welche Spiele kriegst du am Wochenende?
Ich habe Karten für Wales-Portugal in Nizza. Zwei Karten sogar. Ich habe noch eine über, falls wer mit will. Ich schaue mir dann halt mal Nizza an, weil die anderen Spiele sind dann zu weit weg, glaube ich. Und Sonntag habe ich eine Karte für Australien-Fiji.
Nice, das wird
ein Karten. Aber das ist eine 20-Euro-Karte. Also ich erwarte da irgendwie so in der Ecke ganz unten zu sitzen. Aber trotzdem, wie schon gesagt, Australien-Fiji, das wird schon ein Vorentscheider für die Gruppe sein. Ne? Wenn da Fiji verliert, dann war es das. Und ja, bin gespannt.
Ja, falls jemand will, Nizza, Karte, Big G. Vorteil, kostenlose Karte, Nachteil, neben Big G. So, genau, jetzt haben wir uns verabredet, dass wir Ende der Woche nochmal sehen, Big G und ich. Deshalb gehen wir auf jeden Fall ein bisschen mehr in den Previews halt da. Ich würde einfach so ein bisschen so ein Fazit ziehen, dass wir von dem Wochenende einiges gelernt haben. Das haben wir ja vorher gesagt, dass wir nach dem Wochenende ein bisschen schlauer sind, wie es halt ausgeht. Die Mannschaften, wo wir vielleicht erwartet hatten, die nicht so gut sein werden, England, Wales haben auf jeden Fall und Australien haben auf jeden Fall gezeigt, dass sie was können. Fiji auch sehr, sehr stark. Und die erwarteten Mannschaften, also Südafrika, Irland, natürlich Frankreich, haben gezeigt, dass sie auf jeden Fall zu Recht als Favoriten stehen. Neuseeland ist für mich noch immer so ein bisschen TBD, würde ich mal sagen. Brauche ich halt nochmal so ein Spiel zu sehen von denen. Aber letzten Endes glaube ich mal, dass die Favoritenrollen richtig gesetzt sind und dass ich positiv überrascht beziehungsweise viel gesehen habe von Wales, England und Australien und Fiji, dass man die vielleicht nicht mehr unterschätzt. Und das einzige bisschen als Enttäuschungspaket war wirklich Argentinien.
Argentinien, ganz klar. Vollkommen von der Rolle. Was auch noch festzuhalten ist, es wurde viel gekickt. Es wurde versucht, die anderen öfters mal in ihre eigenen 22 einzuschnüren. Und ich glaube, die Weltmeisterschaft wird gewonnen von den Leuten, die am fittesten auch sind. Also die fittesten 23 haben auf dem Platz. Weil du musst über 6 Wochen in den Temperaturen, auch wenn es ein bisschen kälter wird, das wird noch sehr, sehr tough in den wirklichen Crunch-Matches.
Ich glaube, hat das, also zum Wochenende geht es eher so auf 25 Grad so ein bisschen runter. Also ist mehr diese stärkere Hitzewelle senkt hat so ein bisschen nach. Jetzt hier auch in Europa grundsätzlich, aber in Frankreich hat auch. Natürlich die wirklich Tagsüberspiele, wenn du halt um 15.30 Uhr spielst, ist schon eine harte Nummer. Aber ich glaube, dann zum Abend hin ist ein bisschen, wird halt nicht mit dem Eröffnungswochenende zu vergleichen sein. Bleiben wir aber gespannt, letzten Endes. Noch was von dir? Wie gesagt, wenn jemand mit nach Nizza will, dann schreib mal Big G, fragen@vorpass.de Ansonsten bedanken wir uns für Zuhören, haben wir uns echt gefreut, das erste Wochenende zu erleben. Falls ihr halt Fragen, Wünschen, keine Ahnung, irgendwas habt, sagt uns Bescheid. Wir freuen uns auf euch und genau, ich hoffe, ihr genießt es zu Hause in Frankreich oder wo auch immer ihr seid. Bis bald wieder bei Vorpass.
Vorpass.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der Ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne. Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.